Dann noch diese Metapher, dass man eben einzigartig ist und Großes leisten kann, führt eben dazu, dass man rauskommt und ins harte Leben aufschlägt. Und wir haben ja viele Unternehmer hier auch dabei. Es kann nicht sein, dass wir in einer Volkswirtschaft alle DAX-Titel und MDAX-Titel haben eigene Fortbildungsschulen für die Leute, die von der Uni kommen, um die dann aufs Wirtschaftsleben vorzubereiten. Da machen wir hier was grundsätzlich Verkehrtes.
Herzlich willkommen zu Denkbar, dem Podcast für Unternehmer. Der Ort, an dem Themen besprochen werden, die uns wirklich bewegen. Die kleinen Stolpersteine im Alltag, manchmal generationsübergreifend, manchmal diskutabel, aber auf jeden Fall immer konstruktiv, werden aufgearbeitet durch Alexander von Uslar Gleichen und Katharina Stapel.
Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, zu unserem Podcast Denkbar. Guten Morgen, Herr von Uslar Gleichen. Schön, dass Sie da sind.
Wie immer sehr gerne einen wunderschönen guten Morgen in die Runde.
Einen wunderschönen guten Morgen auch an unsere Gäste. Die haben wir nämlich heute. Ich möchte heute begrüßen den lieben Rainer Guse, den ich schon eine Weile lang kenne und sehr schätze. Hallo, Rainer.
Hallo in die Runde. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und den lieben Alexander Karnebogen, auch an dich ein herzliches Willkommen. Und wir freuen uns, dass du hier bei uns im Podcast bist.
Vielen Dank und auch für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich kann gar nicht so viel zu euch beiden sagen, weil es tatsächlich so viel ist. Und ich probiere das mal auf einen Punkt zu bringen. Ja, ihr beide seid im Bereich Führungskräftetraining und Ausbildung tätig. Und Rainer, du kommst ja von der Leaders Academy. Ja, also früher Gedankentanken und machst da Führungskräftetraining. Ich glaube, das nennt sich dieses 360-Grad-Programm, was ihr da seit vielen Jahren ja auch erfolgreich durchführt. Und dazugekommen sind jetzt die jungen Wilden. Was ist das denn? Wollt ihr euch mal vorstellen?
Ja, fängt der Ältere am besten mal an. Ne? Also wie gesagt, ich bin der Inhaber der Leaders Academy. Leaders Academy ist ein Deutschland-, Österreich-, schweizweites Unternehmen, was mit 38 Akademien am Markt unterwegs ist. Und ich leite hier die Region Hannover-Göttingen und zusammen mit der Kollegin Petra Mucho halt auch den Bereich Osnabrück, Bremen und Hamburg-Lübeck in dem Bereich, sodass wir jetzt fast ganz Norddeutschland abdecken im Bereich Führung, Persönlichkeitsentwicklung, aber halt auch in der Trennung Führung und Leadership. Also wir machen auch weitergehende Seminare, haben eine Mastermind-Gruppe und. Sehr vielfältig, macht wahnsinnigen Spaß, Unternehmen zu unterstützen und zu sehen, wie man auch mit den Potenzialen, was jedes Unternehmen hat, dort dies sichtbar machen kann und dann eben halt auch zum Erfolg führen kann in den Unternehmen. Da entstehen neue Netzwerke und so sind wir im Prinzip dann halt auch mit dem Alexander zusammengekommen, Alexander Karnebogen, der bei mir im Training angeklopft hat. Ich bin gar nicht selber auf ihn zugekommen und hat gesagt, Mensch, Kinder, ich habe hier was und soll eine Führungsposition übernehmen. Und kann ich bei dir mitmachen? Kannst du mir die Instrumente zeigen, die es da braucht in dem Bereich? Und das kann Alex ja gleich nochmal selber aus seiner Sicht erzählen. Und so ist er bei mir ins Training eingestiegen und das hat wahnsinnigen Spaß gemacht, auch die Trainingseinheiten mit den anderen Führungskräften zusammen, mal aus Blickwinkel eines damals 20-Jährigen zu sehen. Und das hat den Unterricht unheimlich bereichert. Und wir haben da schon gemerkt, auch im Unterricht, dass es doch unterschiedliche Sichtweisen gibt, aber dass es kein richtig und kein falsch gibt. Und das waren so die Anfänge, wie wir zueinander gekommen sind. Und alles andere würde ich gleich dann mal vertiefend dann auf die Fragestellung weiternehmen. Aber ich gebe das mal weiter an den Alex.
Genau, Alex, mit 20 Jahren Führungskraft.
Was? Genau. Damals war ich in einem Sanitätshaus, auch hier in Göttingen, und habe mir erstmal überlegt, dass die große Frage, die ja auch dann im Raum steht, man macht sein Abitur fertig, man ist jetzt irgendwo wird losgelassen von dem Bildungssystem, so in halben Stücken, sage ich mal. Und jetzt hat man die Möglichkeit, man kann alles machen. Man kann irgendwie, man kann BWL studieren, man kann Ingenieurswissenschaften, man kann auch irgendwie ins Handwerk gehen und man weiß ja irgendwie gar nicht, was man machen will. Und ja, da bin ich dann irgendwie, habe mir Gedanken gemacht, was möchte ich tun, und Gesundheitswesen hat immer Spaß gemacht und irgendwie BWL auch, also habe ich dann so einen Studiengang in einem Sanitätshaus gewählt, um einfach auch nah am Sanitätshaus zu bleiben oder auch im Gesundheitswesen zu sein. Und naja, wie es so der Wille kam, ist damals die aktuelle Führungskraft dort krankheitsbedingt ausgeschieden. Und da hatte ich die Möglichkeit, weil sich auch keiner gemeldet hat, in einem sehr hierarchischen Unternehmen irgendwie Führungskraft zu werden. Und ja, blauäugig wie ich war, habe ich gesagt, naja, hier, ich mache das einfach mal, kann ja nicht schief gehen. Und bin zu den damaligen Führungskräften gegangen, habe gesagt, ey, ich würde das gerne machen. Hätte ich denn eine Chance, mal so ein kleines Team von 5 Leuten mal zu bekommen, weil ich studiere Management, könnte ja irgendwie was werden. Und die haben das lange überlegt, haben dann aber gesagt, ich soll das machen. Und bin dann zu meinen Mitarbeitern sozusagen hingegangen als 20-Jähriger und habe gesagt, jetzt können wir richtig Chaka machen. Ich bin eure neue Führungskraft, habe ich richtig Bock drauf. Da können wir was richtig Geiles entwickeln. Und ja, die Reaktion war Blicke, die töten könnten. und habe gedacht, okay, das funktioniert doch nicht. Habe mich dann irgendwie durchgemogelt, auch mit ganz viel Leistung, bin immer länger geblieben, habe ganz viel getan, habe für alle irgendwie was organisiert. Aber ich bin dann nicht weitergekommen. Und dann habe ich gesagt, ich muss irgendwie mal Führungstool bekommen und bin dann auf die Leaders Academy auf Rainer Guse, habe ihn gefunden und habe gesagt, jetzt starte ich durch im Führungskrafttraining und habe das dann mitgemacht. Und ja, das war eine sehr, sehr spannende Reise tatsächlich, weil ich habe relativ viel gemerkt, dass Führung erstmal mit Selbstführung zu tun hat. Also musste ich mich selber nochmal besser lernen zu führen und auf der anderen Seite Kommunikationstechniken lernen, sowie aber auch ja, agile Methoden anwenden. Und das habe ich dann erfolgreich gemacht, sodass ich dann mit dem im Sanitätshaus nach 3 Jahren mit 35 Leuten ungefähr, die ich zu führen hatte, dann ausgeschieden bin. Und das war eine sehr, sehr spannende Reise und ich habe viele Fragezeichen immer im Kopf gehabt, die ich auch Rainer immer gebohrt habe. Habe gesagt, ihr tut ja nie was für junge Menschen, ihr tut auch irgendwie nie was für die Orientierung junger Menschen und ihr habt uns gar nicht so auf dem Schirm von der Leaders Academy, was total schade ist. Und ich hätte mir damals gewünscht, gerade als ich 18, 19, 20 gewesen bin, irgendwie eine Orientierung zu bekommen. Sei es vom Bildungssystem, aber sei es auch irgendwie von Möglichkeiten, Agentur für Arbeit, wo es wirklich eine gute Orientierung gibt und nicht, du füllst mal einen Test aus und dann weißt du, was du willst und dann bewirbst du dich da mal, sondern eine Orientierung, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen und was brauchst du eigentlich, um für dich erfolgreich im Berufsleben zu sein. Und daraufhin, weil ich Rainer so oft gepiekst habe, dass, glaube ich, schon blutig war, hat er dann gesagt, okay, ich habe da eine Geschäftspartnerin, die Petra Mucho, die stelle ich euch mal vor. Und dann kam eins zu anderen an einem schönen Sommertag und dann haben wir das Thema Junge Wilde ins Leben gerufen. Und Rainer hatte dann seine Wunden heilen dürfen, wie oft ich ihn dann gepiekst habe. Naja.
Sehr gut. Und die Jungen Wilden, was macht ihr da? Ihr bildet ja, andere junge Wilde aus.
Ja, da ist es im Prinzip halt auch so gewesen, um das vielleicht auch meiner Sicht auch nochmal zu ergänzen, in dem Bereich, das hat uns natürlich schon beschäftigt. Was machen wir eigentlich für die jungen Leute? Natürlich fängt man mit Führung und Persönlichkeitsentwicklung, müsste normalerweise schon im Schulwesen drin sein, das wollen wir alle sicherlich, aber es ist halt nun mal nicht da und je früher man anfängt, Orientierung zu finden, desto besser ist es. Und die Herausforderung, die wir hatten, war, wenn wir uns jetzt hinsetzen, ich sage mal die Silberrücken-Generation und denken für die jungen Wilden oder für die jungen Leute ein Programm aus, dann ist es wieder unsere Sichtweise. Also war unser erster Schritt, auch zusammen mit der Kollegin, zu sagen, lass uns doch mal in die Zielgruppe reinfassen. Was wollen die denn eigentlich? Alex hatte uns das schon mitgeteilt, aber war das jetzt nur Alex' Meinung? War Alex ein Ausnahmetalent, was aufgrund des Elternhauses auch geprägt war, sehr stark in dem Bereich? Oder ist das ein genereller Trend? Und dann haben wir so mal viral eine Befragung gemacht mit verschiedenen Fragen und haben das nur in unserem Bekanntenkreis oder Netzwerk halt rausgestrahlt. Es waren 200 Adressen und mit der Bitte auch, um das weiterzuleiten. Und wir haben über 3000 Antworten bekommen. Boah. Mit ganz anderen Themen. Und wir waren total geflasht und überrascht. Wahnsinn. Und was mich total umgehauen hat, weil ich sowas nicht kannte, dass über 1600 dort von letztendlich auch gesagt haben, hey, super, klasse, toll, wenn ihr da mehr von habt, informiert uns mal darüber. Also auch, wenn ihr da was konzipiert, kommt mal auch wieder auf uns zu. Und das war so boah, ne? Und dass man gedacht hat, was ist das denn? Das ist ja ein riesiger Bedarf, aber aus einer ganz anderen Themen. Und die Themen, die wir da zusammengestellt haben, waren ganz andere Themen als die wir hätten vorgedacht. Ach, und das war das Spannende an der Vorarbeit. Und das
dann dazu mal einfach mal ja. So rein 2, 3 Themen dazu nennen? Also ja. Einfach nur so Dinge, die besonders herausgestochen sind?
Das Erste, was wir hatten, war zum Beispiel, dass gesagt wurde, finanzielle Grundbildung erstmal, damit fing alles an. Ne? Wird ja in der Schule nicht gelehrt. Man weiß nicht, welche Märkte gibt es draußen, wo lege ich mein Geld an, was mache ich mit der Vorsorge, was mache ich schließe ich einen Mietvertrag, wenn ich jetzt ausziehe zu Hause, an was muss ich aufpassen, was muss ich alles ummelden, wenn ich umziehe in dem Bereich. Das waren so diese finanziellen Geschichten. Dann aber halt auch so Themen wie Konflikte in einer Beziehung. Und dann natürlich auch Konflikte zum Arbeitgeber. Wenn ich mit meiner Freundin oder Freund ein Problem habe, bin ich vielleicht auch in der Ausbildung nicht so leistungsfähig oder im Beruf. Und das waren ganz andere Themen dort. Dann eben halt auch
Stärken finden.
Ja, genau.
Genau, die Stärken finden. Also wie komme ich in die eigenen Stärken? Also wir kommen irgendwie so durch das Gesundheitssystem, durch das Bildungssystem, wie durch so einen Flaschenhals und laufen irgendwie alle gleich. Und wer hat aber welche Stärken? Also man kennt es ja vielleicht, dieses coole Bild, wo dann eine Affenlehrerin da vorne steht und sagt, wer als erstes auf dem Baum steht, und dann hast du denjenigen, der ein Nashorn ist, ein Elefant und so weiter. Und die kommen ja gar nicht den Baum hoch. Die würden eher den Baum umlegen, sage ich mal. Und ja, da einfach mal zu schauen, wer hat welche Stärken und wie kommt man in die Stärken. Und das Rainer auch eben gerade sagen wollte, Strahlkraft wahrscheinlich, ne? Strahlkraft, also das Thema, wie werde ich denn Präsenz in einem Raum? Wie kann ich mich denn auch anders verkaufen? Also was brauche ich denn, um, wenn ich in einen Raum reinkomme, dass ich wahrgenommen werde und die sagen, wow, das ist aber eine Persönlichkeit, die muss ich mir mal genauer angucken, wie erreiche ich das? Das sind ganz, ganz viele Punkte, die zusammenspielen. Und wir haben bei dem Programm, bei dieser Konzeption ganz, ganz stark darauf geachtet, dass es nicht nur Themen sind, die nur beruflicher Natur sind, weil Beruf und Privates kann man heutzutage nicht mehr trennen. Wir reden über Work-Life-Balance, aber die Work-Life-Balance durch Corona hat sich ja nochmal doppelt so stark beschleunigt. Also das Thema, ich bin zu Hause irgendwie die ganze Zeit und habe irgendwie ja mein Privatleben, auf der anderen Seite aber auch mein Berufsleben, was irgendwie in einem Raum stattfindet. Und da zu schauen, wie komme ich da irgendwie in einen bestimmten Erfolg beziehungsweise in eine bestimmte Erfüllung, indem man einmal schaut, was brauchst du auf der Arbeit, aber was brauchst du auch im Privatleben. Und da haben wir dann gesagt, die Themen Strahlkraft, private Beziehung, berufliche Beziehung, finanzielle Bildung. Dann haben wir so Themen drin wie Mutmuskel. Das dachte ich auch am Anfang, okay, Mutmuskel könnte auch für mich, ich fühle mich sehr mutig, bin für mich eigentlich klar, aber ganz viele haben gesagt, okay, der Mut einfach auch mal zur Zukunft zu schauen und der Mut einfach mal bestimmte Sachen zu tun, ist ein ganz, ganz großer Punkt. In Kombination mit Problemen und Entscheidungen. Wir haben heutzutage alle Möglichkeiten. Wir können alles machen. Wir können auf einen Knopfdruck irgendwie was bestellen bei Amazon. Wir können aber auch auf einen Knopfdruck irgendwo komplettes Abo bei Netflix oder sowas buchen und haben dann alle Filme zur Auswahl. Und sich zu entscheiden, auch beim beruflichen Themen, was will ich denn eigentlich tun? Gibt es ja auch, damals gab es den BWLer und dann gab es vielleicht noch Spezialisierung. Und jetzt gibt es ja Controlling, Buchhaltung im BWL und so weiter und so weiter. Das ist genau wie der Arzt. Der Arzt, damals gab es den Allgemeinchirurgen. Jetzt gibt es den Unfallchirurgen, Viszeralchirurg, Neurochirurg, Und da sich zu entscheiden, sich schon festzulegen, während oder nach dem Abitur, ist gigantisch. Deswegen war Problem und Entscheidung und ist Problem und Entscheidung auch ein zentraler Punkt bei uns im Programm.
Ihr habt beide den Begriff Orientierung mit rangebracht. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen nachhaken, weil ich glaube, das hängt ja ganz stark mit dem Thema Entscheidung auch zusammen. Also bin ich in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen, dann muss ich wahrscheinlich auch orientiert sein. So ist meine Idee jetzt davon. Meine Fantasie ist, Alexander, ist oder meine Frage, die ich an dich habe eigentlich, ist es so, dass du sagst, dir hätte Orientierung gut getan? Im Elternhaus oder im Bildungssystem? Oder wie hätte Orientierung aussehen können?
Eine sehr gute Frage.
Ich weiß.
ja, wenn ich, glaube ich, Orientierung gehabt hätte, hätte ich, glaube ich, Rainer nicht kennengelernt. Muss man so sagen. Ja, also Orientierung in der Form ist, glaube ich, nicht zentral, was man machen muss oder welche Themen am Ende rauskommen, sondern die Orientierung bei sich selber. Die ist, glaube ich, also der entscheidendste Punkt bei uns in der Generation, wenn wir immer auf die Generation anschauen. Gerade weil wir ja von den Eltern irgendwie immer mitbekommen haben, du kannst alles machen, du bist der Beste, du bist der Stärkste, du bist der tollste Mensch, den es auf der Welt gibt. Ja, dann gehen die Leute natürlich auch raus und sagen, ja, ich bin der geilste Typ hier oder die geilste Typin und ich mache hier mein Ding. Und ich glaube, dass Orientierung in der Form erstmal stattfinden muss, was bin ich eigentlich? Also mit sich selbst erstmal in Konflikt zu treten und zu sagen, okay, was sind jetzt meine Stärken? Was kann ich denn gut? Was habe ich denn als Hobbys? Wo ist denn das, was mich irgendwie interessiert? Wo kann ich denn stundenlang mich in Sachen hineinversetzen? Und ohne, dass ich denke, okay, die Zeit, die geht irgendwie zu Ende und ich will irgendwie Pause machen. Und das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, wo Orientierung anfängt. Mit sich selber, bei sich selber zu schauen, mal in sich rein, wo soll die Reise dann hingehen? Und nicht Orientierung in der Form von, ey, du kannst das machen, du kannst dies machen, du kannst jenes tun, sondern erstmal zu schauen, wo fängt die Reise an bei sich selbst? Ja.
Also die Idee, du wirst irgendwie in den Himmel gelobt, weil du das tollste, beste Kind bist und ohne negatives Feedback führt offensichtlich dafür, dass man sagt, mir gehört die Welt und mir stehen auch alle Möglichkeiten offen. Das heißt, das ist ja ein großes Dilemma, was wir tatsächlich ja auch tagtäglich haben. Das muss ich ja auch sagen. Ich bin ja auch Mutter und komme wie jedes Elternteil nicht um andere Eltern drumherum. Das ist ja manchmal so. Und bei manchen denkt man auch so, krass. Also bei anderen sieht man natürlich nochmal andere Dinge als bei man sich selber. Ich müsste wahrscheinlich mit mir genauso ins Gebet gehen. Aber manchmal frage ich mich, tun wir den Kindern tatsächlich einen Gefallen, wenn wir, wie sagt man so schön, die Welt auf das Kind vorbereiten? Ja, also was kommt da am Ende bei raus, Rainer?
Das ist eine ganz große Herausforderung halt auch, was sich zum Beispiel zu unserer Jugend halt komplett geändert hat und was jetzt immer wir hier auch immer hatten. Es bringt nichts, Kinder mit dem SUV ins Kinderzimmer zu fahren und die Welt aufs Kind vorzubereiten, statt das Kind auf die Welt. Und wir haben früher, weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe meine soziale Kompetenz im Schulbus bekommen und mit Rangeleien in der Schule und auch Auseinandersetzungen, sozialen Auseinandersetzungen, da waren meine Eltern nicht dabei. Und da musste man sich selber durchbeißen. Das wird heute oftmals abgenommen. Und dann noch diese Metapher, dass man eben einzigartig ist und Großes leisten kann, führt eben dazu, dass man rauskommt und ins harte Leben aufschlägt. Und wir haben ja viele Unternehmer hier auch dabei. Es kann nicht sein, dass wir in einer Volkswirtschaft alle DAX-Titel und MDAX-Titel haben eigene Fortbildungsschulen für die Leute, die von der Uni kommen, um die dann aufs Wirtschaftsleben vorzubereiten. Da machen wir hier was grundsätzlich Verkehrtes. Und da müssen wir einfach mit anderen Kompetenzen auch im Bildungssystem tätig werden, um das zu verändern, um diese Vorbereitung aufs Leben eben halt auch stärker in den Fokus zu rücken. Und da bedarf es natürlich auch die Lehrkörper, die das unterstützen. Und das ist ja ein großes Rad, was gedreht werden müssen. Wir können nur mit unserer Aktion kleine Räder versuchen zu drehen, damit sich im Großen irgendwann auch was dreht. Und das ist also unser Antritt dabei.
Ne? Gerade die Person, wie du es auch schon gesagt hast, Rainer, wenn jetzt der junge Mensch fertig ist, geht ins Berufsleben und schlägt erstmal auf, weil das erste Mal, was passiert, ist Kritik. Man lernt Kritik, man lernt irgendwie auch die Kritikstabilität mal bei sich selber kennen und man merkt, oh, die ist ja nicht so gering, ich bin ja doch nicht der geilste Typ hier oder die geilste Typin und ja, da ist natürlich ein großes Problem. Und daher kommen natürlich auch viele Aspekte, dass dann viele junge Leute sagen, jetzt habe ich das erste Mal mit meinem Chef Probleme. Ich bin natürlich in einer Generation, wo es nicht so viele Leute gibt wie bei euch in den Babyboomer-Generationen. Daher kann ich natürlich auch einfach meinen Job mal wechseln. Das heißt, wenn ich mal zu doll angefasst werde und der Druck immer zu steigt, dann kann ich natürlich woanders hingehen. So, und da ist natürlich die Frage, wie kriegt man junge Leute dann trotzdem, obwohl man mal Druck ausübt, sehr loyal bei sich. Und die Loyalität, die unsere Generation durch auch die Tinder-Zeit, ne, man kann ja sagen, man kann ja immer alle wegswipen und man hat, ich sag mal, wenn man heute mit seiner Freundin Schluss macht und mit seinem Freund, hat man morgen gegebenenfalls wieder einen neuen Partner, weil Tinder macht sowas zum Beispiel möglich. Allerdings ist ja da die Frage, wie kriegt man die Loyalität dann im Unternehmen? Und das ist auch ein zentraler Punkt bei uns jetzt zum Beispiel, wo wir gesagt haben, wenn jemand als Teilnehmer bei uns ist, wie können wir denn auch die Loyalität bei dem Unternehmen erhöhen? Und was braucht es denn dazu, um einen jungen Menschen bei euch zu halten und auch zu binden? Und da ist natürlich immer ganz interessant, wenn ich dann mit Rainer spreche, Rainer sagt, manchmal der Bo muss mal Leistung bringen hier, ne, damit er auch mal gelobt werden kann. Ne? Und wenn er keine Leistung bringt, dann wird er nicht gelobt. Dann sage ich, ja, Rainer, aber du musst natürlich auch ihn erstmal dazu bringen, dass bei ihm er in die Stärken kommt und so weiter. Und da kommen so die ersten Konflikte.
Weil, weißt du, das ist für uns undenkbar. Mit uns, also ich bin ja auch, ne, irgendwie 5 Geschwister, ein bisschen strenger aufgewachsen, muss man sagen. Bei einer 1- gab es schon, ne, Kritik. das ist tatsächlich so. Ja, die Idee zu kommen, okay, bring doch erstmal den Mitarbeiter dazu, Leistung zu bringen, da denke ich dann auch, was ist denn da los? Also so ein Arbeitsvertrag hat auch 2 Seiten. Also warum muss ich mich darum kümmern, dass du jetzt deinen Arbeitsvertrag hier erfüllst? Aber das ist wahrscheinlich genau die Herausforderung, ja? Oder?
Und jetzt will ich da mal reinkriegen. Ja. Das muss jetzt mal sein. Also erstens, lieber Rainer, du bist im Schulbus sozialisiert worden. Also ich glaube gar nicht, dass du im Schulbus sozialisiert worden bist, denn, Obacht, ich bin der Meinung, dass du asozialisiert wurdest, weil du zu Hause ja sozialisiert wurdest.
Oder so.
Ja, die Schule ist dazu da, die Gesellschaft zu asozialisieren. Weil das Verhalten derer, die dich prügeln, treten, sonst irgendwas machen, ausgrenzen, mobben, ist ja kein soziales Verhalten, sondern es ist ein asoziales Verhalten.
Ja, guter Sichtweise.
Also, ne, das finde ich ist eine ganz klare Begrifflichkeit, die einfach missbraucht wird, geradezu schon vergewaltigt wird. Denn ein soziales Verhalten lernst du ja nicht, indem du weißt, wie du dem aufs Maul haust, wenn er blöd zu dir ist. Ne? Wobei du heute, wenn du dem aufs Maul haust, sowieso in der falschen Richtung unterwegs sein durftest.
Das wollen wir ja auch nicht fördern, das sollte es nicht heißen. Ja,
dann war es vielleicht bei dir der Bolzplatz, Rainer.
Ja, der Bolzplatz vielleicht auch eher.
Ja, aber ich finde das ganz wichtig, weil ich auch immer wieder mit unserer jungen Tochter, also nochmal zur Erinnerung, also ich bin, denke ich mal, Rainer, du bist vielleicht noch so einen Schluck jünger als ich oder einen Schluck älter, ist völlig egal, wir sind, glaube ich, ziemlich ein Jahrgang. Also ich bin dreifacher Vater, vierfacher Großvater und habe noch eine 9-jährige Tochter. Also ich stehe in vielen Themen eigentlich ziemlich mittendrin und komme auch immer wieder auf die Frage, was bedeutet Sozialisierung oder Asozialisierung. Meine Großmutter zum Beispiel gehört noch zu der Generation, die einen Privatlehrer hatte und sie war so ziemlich der sozialste Mensch, den ich je gekannt habe. Also mit all ihrem Engagement, das sie geleistet hat. Also Schule ist kein Ort zur Sozialisierung. Punkt. Des Weiteren möchte ich aber ganz gerne mal diesen Bogen schlagen. Und jetzt mache ich mal Klammer auf und der Karnebogen und Rainer. Ich finde das total spannend. Also ich könnte euch beiden, Ihnen beiden so zuhören die ganze Zeit nur und immer nur sagen, super, 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 super. Endlich kommt das mal auf den Tisch. Ich finde das echt knorke. Allerdings komme ich auch dahin, dass diese Orientierung beziehungsweise Orientierungslosigkeit, wo kommt die her? Die kommt ja letztendlich, Rainer, von den Silberrücken. Weil die Silberrücken sind diejenigen, die es ja letztendlich ihren Kindern so beigebracht haben, beziehungsweise es gibt ja noch die Eltern zu den Silberrücken. Also an und für sich haben wir ja mit den 68ern dieser berühmten Generation so etwas wie eine schleichende Kulturrevolution, die sich ja über 3 Generationen nun durchsetzt. Und wir erleben, dass das, was da hinten rauskommt, eben, ich finde das total toll, diese Bezeichnung, orientierungslos zu sein, weil wir von zu Hause aus nicht mehr in der Lage waren, den Kindern das weiterzugeben. Das ist eine riesen, riesen Herausforderung. Und wenn ich sehe, was mir in der letzten Zeit so widerfährt, ich bin ja gerne bekannt dafür, dass ich immer gerne mal irgendwelche Fallbeispiele bringe. Und Frau Stapel und ich hatten gestern gesagt, dass wir die mal mit aufnehmen werden. Also ich habe eine Hotelreservierung vorgenommen. Diese Hotelreservierung wurde mir bestätigt. Es ist also kein günstiges Hotel, sondern es ist schon ein Hotel, das echt Geld kostet. Dann kriege ich eine E-Mail und diese E-Mail ist eigentlich ein weißes Blatt Papier, in der unten drunter ein Anhang ist. Dann mache ich den Anhang auf und in dem Anhang steht nicht der Preis drin, der vorher vereinbart worden ist. Eine Tischreservierung wurde umgewandelt in eine Menübestätigung, sodass also gar nichts mehr zusammenpasste. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass diejenige, und das ist eine Führungsperson übrigens, die das gemacht hat in diesem Unternehmen. Und wenn ich mir vorstelle, dass es ja nun nicht so viele sich mal eben so erlauben wollen oder auch das Geld haben, diese Dinge so zu nehmen für so ein Hotel und kriege dann in einem fortgeschrittenen Alter, nun könnte ich ja sagen, Rainer, wir zwei gehören jetzt einfach mal zu einem fortgeschrittenen Alter. Es gibt aber die, die natürlich noch einiges älter sind und dann kriegen sie eine E-Mail, in der nichts drinsteht. Dann schmeißen sie die weg. Oder sie gucken sich das an, aber fühlen sich einfach mal komplett ausgegrenzt. Das ist also die Krönung, die ich so erlebt habe, einen Schritt rückwärts. Ich bekomme eine E-Mail zu einer Anforderung von Daten, die von mir gebraucht worden sind, ohne dass ich angesprochen worden bin und ohne dass dann drin stand, wer mir das eigentlich geschrieben hat. Daraufhin habe ich einen Unternehmer selbst angerufen, habe ihn gefragt und jetzt wird es nämlich total interessant, weil das nämlich genau die Dinge betrifft, die sowohl Rainer du als auch Sie, Herr Karnebogen, ja letztendlich ja mitmachen. Und da habe den Unternehmer gefragt, ob das jetzt Stil seines Hauses ist. Und kenne ich den so ein bisschen und konnte mir das nicht vorstellen. Und siehe da, er hat mir gesagt, nee, auf gar keinen Fall, die kriegen auf jeden Fall eine neue E-Mail, sorry. Die kriegte ich auch. Und an dieser E-Mail stand dann drin, also ich wurde angesprochen. Es gab aber keine Entschuldigung, dass ich nicht angesprochen worden bin, sondern mir wurde mitgeteilt, Sie haben deswegen eine E-Mail ohne Anrede und ohne Abrede bekommen, weil sie an ganz viele außer Ihnen noch zusätzlich gegangen ist. Also die Zeit nehmen wir uns dafür nicht mehr, um da eine Ansprache und eine Abrede reinzubringen. Das hat mich doch sehr schockiert, Jetzt schlage ich den nächsten Bogen zum Unternehmer, denn den habe ich versucht zu erreichen und habe gesagt, wir müssen darüber noch mal reden. Der hat sich gar nicht mehr getraut, zurückzurufen, weil er ja geahnt hätte, was da kommt. Und der war froh, dass er überhaupt was hat, was so arbeitet. Denn das, was er sonst hat unter Umständen, wäre noch schlechter. Also das sind Dinge, und dafür kann ich jetzt noch eins und noch eins und noch eins und noch eins erzählen. Das spare ich mir vielleicht für im Laufe dieses Gesprächs, um ein passendes Beispiel zu bringen. Ich finde diese Grundversagen, ich weiß, dass das ein bisschen provokant jetzt klingt, der Silberrücken und der Eltern der Silberrücken, das in die Generation hineinzutragen, dass der Wille zu sagen, dir soll es mal besser als mir gehen, es nicht gut sein kann, sie letztendlich komplett hilflos ins Leben laufen zu lassen und sie auch noch darin zu unterstützen, dass es nach wie vor gut ist. Also das finde ich schon sehr heftig. Und diese Verbindung zwischen dem, Rainer, was du als Silberrücken machst und dem, was der Herr Karnebogen macht, da zu schlagen, damit man auch weiß, als junger Mensch und auch gar nicht mal als junger Mensch, weil diese Dinge betreffen nicht nur die 8- bis 28-Jährigen, sondern viele andere ja auch, das fände ich noch total knorke.
Also gerade Alex, lass mich mal kurz
na klar.
Aus älterer Sicht, wenn du gestattest.
Okay, na? Papa.
Okay, ich möchte es mal direkt antworten, wer ist an diesem Zustand schuld? Es wird ganz lapidar natürlich aus unserer Generation sehr schnell gesagt, die Jungen, die kannst du heute den ganzen Tag am Handy, die kannst du beim Gehen die Schuhe besohlen, diese ganzen Sprüche. Aber wer ist tatsächlich schuld? Ich halte ja auch viele Vorträge auch bei Unternehmern oft und frage dann auch nach, wie es mit Fachkräften aussieht und Nachwuchs und so weiter und frage dann, wer von Ihnen ist denn Mentor? Dann gehen von 100 Hände 3 oder 4 hoch. Dann sage ich immer, jetzt verstehe ich was nicht. Sie haben ein Wissen und ein Umfeld und ein Netzwerk, aber geben das nicht weiter. Warum nicht? So, und jetzt müssen wir uns fragen, was geben wir denn weiter? Und das war auch genau das, wenn wir nachher in die Umsetzung kommen, was wir eigentlich machen. Eben diese junge Generation hat auch Motivationspunkte. Wann blitzen deren Augen? Und das findet doch in dieser schnelllebigen Zeit gar nicht mehr Zeit, dass wir uns da das Potenzial angucken, was jeder hat. Und das ist genau ein zentrales Thema, was wir bei uns in der Jungen Wilden, halt auch Akademie, als Punkt haben. Wie können wir die Leute in ihre Stärke bringen, in ihre Motivation, wo sie das Blitzen in den Augen haben und das, was sie tun sollen, gerne machen? Dann haben die halt auch dieses Mindset, die Denkweise, die Methodik und sind auch bereit, dann dieses Wissen anzunehmen, weil sie hier in ihrer Kraft sind. Und das versuchen wir halt umzusetzen mit der Methodik, die wir hier vielleicht gleich nochmal im Detail erklären. Aber wir müssen immer sagen, diese Herausforderung, die Alexander, du eben geschildert hast, die können wir nur alle gemeinsam lösen. Alle gemeinsam. Ich habe auch 2 Söhne, 21 und 28. Ich bin auch in diesen Generationssachen drin und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Wenn man
also bevor Herr Karnebogen jetzt einsteigt, ganz kurz bitte noch, Herr Karnebogen, dann dürfen Sie gerne, ich freue mich auch drauf. Also Rainer, ich gehöre zu denjenigen, die tatsächlich auch in der Öffentlichkeit unter Umständen Menschen, die sich so verhalten, darauf anspreche. Also meine Frau ganz läuft wichtig. Dann gerne mal weg. Ja, weil sie sagt, oh Gott, mir geht es nicht darum zu sagen, ey, du bist doof, sondern mir geht es darum zu kommunizieren, also miteinander aufmerksam zu machen auf das, was so wichtig ist, um nicht die Orientierung zu verlieren. Herr Karnebogen, Sie haben mir heute ein tolles Wort mitgegeben, das finde ich ganz schön. Ich bedanke mich einfach mal dafür. Das gibt mir echt was mit. Ich finde das toll. Dankeschön.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich würde mal ein konkretes Beispiel aus unserem, ich sag mal, Fundus von Teilnehmern nehmen, wo ich eine ganz schöne Geschichte eigentlich, glaube ich, ganz gut mal widerspiegeln kann zu ihrer Geschichte. Und zwar, wir hatten einen Teilnehmer, der ist im Einkauf tätig von einem Unternehmen, was auch, ich sage mal, sehr hierarchisch geführt wird. Der Chef, wenn er was sagt, müssen alle springen. Und wenn nichts gesagt wird, Kopf kürzer. Ja. Der ist aber sehr loyal gegenüber diesem Unternehmen. Und ist im Einkauf tätig. Im Holzgewerbe muss man an der Stelle sagen. Und wir wissen ja alle, die Holzpreise sind ja gerade in die Höhe gestiegen. Er ist aber jemand, der möchte auf jeden Fall in die Führung gehen. Der möchte auf jeden Fall auch noch im Unternehmen lange bleiben und möchte das ganz gerne mitentwickeln. Und ja, jetzt sind die Holzpreise halt, wie gesagt, super angestiegen. Und dieser Teilnehmer hat jetzt versucht, irgendwie die günstigsten Preise bei der besten Qualität zu bekommen und hat in Polen angefangen und so weiter und so weiter. Und der Chef kam rein und hat gesagt, oh, jetzt hast du ja 10.000 Euro mehr ausgegeben für diese ganzen Sachen. machen und das geht nicht und zack, erstmal Kopf kürzer gemacht. Und dann hat er gesagt, du musst noch weiter drücken. Da hat er aber nur wieder argumentiert, wenn ich das tue, hauen uns alle Lieferanten, die uns dieses Holz liefern, hauen uns ab und wir kriegen dieses Holz nicht mehr zu der entsprechenden Abgabe zum weiteren Kunden. Und er hat dann argumentiert, hat es versucht, aber er musste das dann so tätigen und seine Lieferanten sind mir abgesprungen. Der Chef kam wieder zu ihm und hat ihn wieder einen Kopf kürzer gemacht. Hat gesagt, wieso sind die abgesprungen, das solltest du doch nicht machen und so weiter und so weiter. Was interessiert mich der Kram, was ich gestern erzählt habe? Du musst dich darum kümmern, dass das funktioniert. So, was macht unser Teilnehmer? Er sagt, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich habe auch keine Lust dazu. Ich reiß mir den Arsch auf, bleibe 9 bis 10 Stunden in der Firma und jetzt kriege ich trotzdem nicht mal Lob, weil ich versuche zumindest ja alle Punkte zu verstehen und auch umzusetzen. Habe neues Tool eingeführt, damit wir auch nochmal einen schnelleren Vergleich zu unseren Holzpreisen haben und so weiter und so weiter. Er ruft uns an, sagt, ich will kündigen. Ich habe gar keine Lust mehr drauf, kriege nicht mal einerseits Anerkennung, kein Lob und ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt damit umgehen soll mit der Situation. Wir haben ganz, ganz viel mit ihm dann gesprochen und haben ihm dann auch gute Tools mitgegeben, wie er mal seinen Chef auch mal eine Frage stellen kann. Was erwartest du von mir? Wie sind die Erwartungshaltungen? Wenn ich das und das tue, was ist dann wohl die Konsequenz, die dann passiert? Und er hat einfach nur Gegenfragen dem Unternehmer gestellt und zack, waren die auf Augenhöhe und konnten sich nach der Art, die wir auch lernen, der Rebelle und der Weise austauschen. Denn heutzutage ist der Rebell nicht der junge Mensch, sondern teilweise ist der Rebell auch mal der Babyboomer oder die ältere Generation. Und der Weise ist in dem Fall unser Teilnehmer gewesen. Und der Unternehmer, der als Rebell funktioniert hat, hat gesagt, du musst und das und das und das, hat auf einmal gemerkt, oh verdammt, der junge Mensch hat recht. Und gerade das hat dazu geführt, dass die als Team und zwischen Unternehmer und Angestellten total zusammengewachsen sind und auch nicht mehr so viel Stress hatten, sondern einfach mal die Frage reinzustellen, wer ist denn eigentlich heutzutage der Rebell und wer ist denn heutzutage der Weise? Und das mal dem Unternehmer mal die Frage zu stellen als junger Mensch, ist super interessant, mal zu hören, wie die Reaktion ist für Unternehmer.
Ja, diese Art und Weise der Auseinandersetzung mit Unternehmern, die kenne ich über Jahrzehnte hinweg.
Ja.
Also das wird sich, glaube ich, schön wäre es ja, wenn sich das irgendwann ändern würde, aber diese Charaktere, leider Gottes immer.
Darf ich es nochmal ergänzen halt auch? Und das ist auch ein ganz zentraler Punkt unserer Trainings halt auch. Die Teilnehmer sind ja bei uns durchlaufen dieses Jahresprogramm, entweder während der Ausbildung oder auch danach. Und jeder kennt das, jeder Unternehmer kennt das. Ich habe einen Auszubildenden, der lernt Büromanagement und geht zur Berufsschule und kriegt genau das, was er für den Job braucht. Dieser junge Mensch in seiner Orientierungsphase, was ja auch eine Ausbildung sein soll, hat aber noch andere Talente und andere Vorlieben und andere Kompetenzen halt auch, die aber vielleicht von diesem Beruf, den er gerade lernt, gar nicht gewünscht werden. Also sagt er nach der Lehre, war schön, aber ich mache nochmal was anderes. Wir machen mit unserem Programm, gucken genau hin, was hat der noch für Stärken, was hat der für Talent und wo kann er sich dort im Unternehmen vielleicht auch noch anders einbringen. Und jetzt auch dieser Bogen zu unserem System. Wir haben zum Beispiel ein Modul, das heißt Design Thinking, wo wir eben dann halt auch diese Talente, dieses Neudenken mit einem weißen Blatt Papier auch mal aus einer anderen Richtung eben halt auch fördern und mit einem Prozess im Design Thinking Bereich eben halt auch neue Methoden eben zu neuen Ergebnissen im kreativen Bereich fördern. Und das spornt junge Leute unheimlich an. Und wir machen ja auch immer solche Probephasen, hatten das jetzt ja auch in Göttingen, wo wir dann den jungen Leuten diese Methode beibringen. Nachmittags dann Unternehmer mit einer Problem- oder Herausforderung einladen, die berichten. Dann müssen diese jungen Leute das nachmittags lösen und abends präsentieren. Und da wachsen die jungen Leute über sich hinaus und die Unternehmer sind total geflasht von ihren eigenen Leuten teilweise, was dabei rauskommt, weil man das ja im normalen Alltag gar nicht anwendet. Und da hängt halt viel mit dieser Potenzialhebung und auch mit der Methodik zusammen. Und das nehmen wir also auch für uns in Anspruch, dass wir da wirklich die richtigen Anstöße schieben.
Ja, das ist, glaube ich, auch gut, dass ihr da keine Einbahnstraße macht, ne? Also, weil das klang zuerst so, naja, wir bringen den Jungen was bei, aber genau darum geht's ja auch. Also es ist ja keine, das, was Sie auch gesagt haben, Herr von Ussergleichen, das ist ja irgendwie kein neues Ding, dass Silberrücken-Führungskräfte nicht gerade geradlinig immer sind, ne? Oder nicht immer zielorientiert. So. Ja. Und wenn dann natürlich Mitarbeiter kommen, die nach Orientierung vielleicht ein Stück mehr verlangen, so als die Puma-Generation, dann finde ich es total super, den auch mit an die Hand zu geben, so, pass mal auf, du darfst hier nach Orientierung fordern. Weil das hilft ja dem gesamten Unternehmen. Ja, wenn man sagt, so pass mal auf, wo geht denn unsere Reise überhaupt hin? Was sind denn die Ziele? Was ist denn mein Job? Warum mache ich den jetzt hier? Ne? Also simple Fragen einfach, aber die wissen wir alle, das ist ja oftmals gar nicht gegeben. Und zu sagen, so ich brauche deine Orientierung und dann kann ich mich entsprechend verhalten. Finde ich ein schönes Miteinander. Finde ich gut.
Und da darf ich noch eine Sache ergänzen, wie es was bei uns, weil uns betrifft das ja intern auch, diese ganze Geschichte. Wir haben ja dann die Junge Wilder Akademie gegründet, 2019 in dem Bereich und sind dann damit an den Markt gegangen. Die Petra, also meine Kollegin, die hat ja ihren Sitz in Neustadt oben. Und da haben wir dann eben halt auch zu Corona-Zeiten das Ganze konzipiert. Und das Schöne an Corona, wenn man was Positives abgewinnen will, alle Experten, die wir eingeladen haben nach unserem Gusto halt auch, hatten mit mal Zeit. Auch die, die man aus Funk und Fernsehen kannten, hatten Zeit, weil sie von Corona her keine Aufträge hatten. Jetzt haben wir das Glück gehabt, dass wir oben in dem Coworking Space in Neustadt sitzt der Jens Westen, der ist Moderator bei Sky. Und hat im Prinzip gesagt, er bringt sein Filmteam mit und macht diese Filmaufnahmen für die Expertenvideos und so weiter. Und da hatten wir jetzt einen Tag gefunden, wo alle halt auch konnten. So, und jetzt kamen die ganzen Experten aus ganz Deutschland natürlich. War erstmal komisch, überhaupt da zusammenzukommen unter den ganzen Corona-Maßnahmen. Hat aber alles super geklappt. Und dann kamen immer Fragen. Dann kam der eine zu mir und sagte, Rainer, wie macht dann das? Ich sage, hallo. Das sind die jungen Wilden. Das ist der Alex, der macht das. Und wir haben noch eine Dilan, die entscheiden. Und dann kam der Nächste und sagte, hier, ich müsste mal hier, was sagst denn du dazu? Ich sage, hallo, das entscheiden die jungen Wilden. Und dann kam so, war so Ruhe im Raum und auf einmal kam, ey, ihr macht das ja wirklich. Ey, gebt ihr da wirklich jetzt die ganze Verantwortung ab? Ich sage, ja, das sind die unsere Geschäftsführer und die müssen ihre Entscheidung halt auch treffen. Das ist ja die junge Wilde Akademie. Und das war für viele total überraschend, dass wir im Prinzip einen Schritt zurückgegangen sind und sagen, nee, die machen das hier, die halten ja auch den Unterricht, die konzipieren das und die treiben das Ganze voran. Und ich kann doch nicht was predigen und dann danach nicht handeln. Also muss ich doch die Kompetenz auch in die Hände der jungen Leute geben. Und das geht durch die Decke. Wir haben so viel Engagierte in den Themen, da geht mir jeden Tag das Herz auf, ehrlich. Und das ist so toll, das zu beobachten, wie die sich entwickeln und wie die ihren eigenen Weg auch finden und gehen. Also ich springe jeden Morgen aus dem Bett, wenn ich sehe, wie das funktioniert, ehrlich.
Oh, das ist schön zu hören.
Mein Herz wird warm. Danke, Rainer.
Nein, das ist ja, Alex, das ist wirklich so. Und genau. Du kannst es ja aus deiner Sicht auch berichten. Ne?
Ja, schön. Sollen wir euch einen Moment alleine lassen?
Sehr gut. Auf Kuschelkurs.
Nein, wir rocken uns auch manchmal. Eine Sache diskutieren wir auch hart. Ne?
Nein, soll ja auch so sein.
Herr von Ostergleichen hat das nämlich eben auch ganz betreffend, oder den Satz, der ist für mich ganz prägend gewesen, habe ich mir eben auch nochmal notiert. Was gibt es denn sonst als Alternative? Oder beziehungsweise die Generation ist halt so und da kann man nicht so viel tun. Also gerade als dieser Konflikt dann aufgekommen ist, als wir das eben noch besprochen haben, was soll denn Unternehmer, wie können wir nicht mehr verändern? Ich stelle immer gerne die Frage zurück, wenn der Unternehmer sich nicht verändert und nicht sich den neuen Gegebenheiten anpasst, wird er erstens, glaube ich, keine Auszubildenden bekommen oder keine jungen Mitarbeiter mehr. Und er hat ein absolutes Problem, überhaupt eine Attraktivität zu haben in seinem Job oder in seinem Unternehmen. Mhm. Also wir merken das ja selber hier in Göttingen, Sartorius. Sartorius ist der Top-Arbeitgeber hier. Die bauen hier gigantisch. Immer wenn ich wieder nach Göttingen komme, denke ich, Alter, wieder ein Gebäude. Was machen die denn aber richtig? Die haben absolute Förderung. Ich glaube, die stecken tatsächlich Milliarden Euros in die Förderung von ihren Mitarbeitern. Die können zu jedem Workshop, die können zu allen Möglichkeiten hin, damit die einfach bei denen bleiben. Weil das Schlimmste, was heutzutage passiert, ist nicht, dass irgendwie eine Maschine ausfällt oder sowas. Das kann man relativ schnell ersetzen. Aber das Wissen, was junge Mitarbeiter in das Unternehmen bringen und dann auch lernen in den Unternehmen, wenn das wieder geht, das sind Kosten, die verursacht werden, die sind gigantisch.
Ja, aber ich grätsch mal kurz rein. Aber wollt ihr denn tatsächlich auch langfristig irgendwo als Mitarbeiter tätig sein? Weil das ist ja das, was Unternehmer immer wollen. Ne? Also wir wollen so die Long-Term-Mitarbeiter, die irgendwie da sind. Und meine Alex, Idee ist so, Alter, die Zeiten sind sowas von vorbei.
Ja. Aber Alex, erzählst du mal die Anekdote aus dem Training? Wir haben ja ein Modul bei uns im 360-Grad-Führungskräftetraining. Da geht es um Arbeitgeberattraktivität. Ja. Wie muss ich als Arbeitgeber attraktiv werden, um diese jungen Leute zu erreichen? Und Alex saß zwischen den ganzen Unternehmern als 20-Jähriger. Willst du es erzählen, oder?
Bitte, ich glaube, aus deiner Sicht ist das besser. Ja.
Da geht es halt auch darum, dass man jüngeren Leuten eben halt auch was anderes bieten muss. Und dann hat Alex gesagt, so, jetzt sage ich euch mal, wie das aus unserer Sicht ist. Wenn ich die Zeitung aufschlage und sehe, 20 Jahre im Betrieb, 25 Jahre Jubiläum, 40 Jahre Jubiläum, da lachen wir Jungen uns drüber tot und sagen, wie oldschool ist das denn und wie unflexibel das ist. 40 Jahre in einem Unternehmen, der hat ja die Welt nicht kennengelernt und nichts erlebt. Das heißt, ich weiß nicht, ob das auch beobachtet hat, in den letzten 2, 3 Jahren ist wirklich in den Tagesblättern im regionalen Bereich ist diese Jubiläum dann immer weniger. Ne? Dass man das nach außen stellt, dass man das nach innen feiert, das ist klar. Aber dass man das nach außen stellt, weil die junge Generation nimmt das ganz anders wahr. Und die sagt, nee, also wenn ich 4, 5, 6 Jahre in einem Unternehmen bin, dann muss mal wieder der nächste Schritt kommen. Vielleicht komme ich ja nochmal wieder zurück, aber ich will mich weiterentwickeln. Und was ich wahrnehme, ist halt, dass viele auch in dem Alter sagen, du Rainer, pass mal auf, ich möchte gern das und das und das, mit 40 oder mit 35 möchte ich da und da sein, aber... Und jetzt mal zu Alexander von Uslar gleichen. Die möchten nicht mehr die Ochsentour machen, die wir beide gemacht haben, ne? Sondern die möchten die Abkürzung nehmen, möglichst schnell dahin. Das ist natürlich die Geschwindigkeit und der Weg, der ändert sich. Aber aus jugendlicher Sicht ist dieses hier eben halt, was wird mir geboten? Und wir sind ja von dem Wechsel vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt. Dieses Angebot, das muss eben halt den jungen Leuten passen. Und abschließend noch eine Sache, warum wir natürlich das nicht ganz uneigennützig aus der Leaders Akademie her denken halt auch, wenn wir 2030 8 Millionen Arbeitskräfte weniger haben, dann kommt es heute immer mehr noch drauf an, jetzt die Potenziale zu nutzen, jetzt zu gucken, wie kann ich Leute an mich binden halt auch in dem Bereich. Was muss ich denen mehr bieten als gestern, um das morgen hier zu gestalten? Und das bedingt eine komplett neue Umdenke auch von allen Generationen, die daran beteiligt sind. Wir pauschalisieren hier zweimal so ein bisschen die Silberrücken, aber ich habe auch viele 30-, 35-Jährige, die auch eine Einstellung haben, die können auch ein 60-Jähriger äußern.
Ganz genau. Die muss auch nicht immer schlecht sein. Ich möchte jetzt nochmal den Bogen schlagen zu, also Kahn den Bogen und du, Rainer, glaube ich auch, Sartorius als Beispiel anzuführen, ist ein gutes. Wenn ich aber so in mein Umfeld gucke, habe ich ganz viele kleine Betriebe um mich drumherum, kleine Handwerksbetriebe, die nach meiner Erfahrung, sagen wir mal, von denen, die mir so im Kopf rumgehen, 99% auch extrem flexibel sind, um ihren Mitarbeitern, die da kommen sollen, hoffentlich, etwas zu bieten, dass sie auch bleiben. Also die haben flache Hierarchien, die sagen auch, kannst bei mir selber mit in die Führung gehen, wenn du willst, also engagier dich einfach mit. Und trotz alledem kommt da kaum was hinterher. Wir können auch gebildet, ausgebildet, zusätzlich gebildet werden. Das machen diese Unternehmen oftmals ja sowieso. Das wird ja auch oftmals rausgestellt, ne? Also da ist, glaube ich, gerade in diesem Bereich ist wahnsinnig schwierig. Und wenn ich mir vorstelle, ich nehme mal einfach einen Dachdecker, der mit 22 Jahren unter Umständen in Richtung Familiengründung denkt, dass er das irgendwie in den nächsten Jahren machen möchte, dass der im Kopf hat zu sagen, ich baue mir ein Haus, wird er nicht im Kopf haben oder sesshaft zu werden, wenn er sagt, nee, ich will das ja eigentlich gar nicht, weil ich will heute in der Stadt sein und in 2 Jahren will ich da sein, weil ich will mich an nichts irgendwie weiter binden. Es ist ja aber eine Herausforderung für 85% unserer Wirtschaft, kommt ja nun mal von kleinen und Kleinstunternehmen mit bis zu 9 Mitarbeitern. Und um die geht es in meinen Augen ja auch oftmals, und was kann ich denn tun, um da tatsächlich junge Leute zu kriegen? Und da schließt sich für mich mit an, dass ich persönlich der Meinung bin, dass ich mich, und da sind wir auch bei den 32-, 34-Jährigen, die unter Umständen eine gewisse Prägung durchlaufen haben, sich nicht mitgenommen fühlen. Also, ich bin jetzt mal und sage, als der Herr Kahnebogen und ich uns vorhin guten Tag gesagt haben, hat der Herr Kahnebogen mit einer Selbstverständlichkeit mich geduzt. Das hat mich verwirrt. Also, das ist nicht, dass ich ihn nicht wertschätzen würde, aber ich habe das Gefühl, er schätzt mich nicht wert, weil er einfach mich duzt. Wieso duzt er mich eigentlich einfach? Das haben wir auch sehr schnell geklärt. Und der Herr Kahnebogen sagt, oh ja, sorry, klar, ja, ist kein Ding nicht. Aber es ist für mich so dieser Fingerzeig, nicht mitgenommen zu sein. Also ich kenne ganz viele Schreibkräfte in irgendwelchen Büros. Ich kenne also auf verschiedensten Ebenen, die sagen, da kommt so ein junger Mensch rein. Und dieser junge Mensch, der ist einfach mal so, dass er sagt, hey, hier, hol mir mal einen Kaffee mit und kannst du auch einfach mal das machen oder dieses machen. Erstens ist es ein Duzen, zum Zweiten ist das überhaupt keine Anerkennung dessen, was eigentlich unter Umständen jemand ausmacht, der, jetzt sind wir wieder bei diesen 20 Jahren, dann doch in einem Betrieb gewesen ist. Und dieses einfach, das hast du zu, ich sag's mal so platt, zu fressen, dass ich jetzt der Weise bin, weil ich ja so jung und toll bin und du hast einfach mal mitzunehmen, dass ich dir sage, ich duze dich und ich gehe über deine Hierarchien hinweg und du bist sowieso mit mir auf einer Kinderstube. Und das, glaube ich, ist unbedingt etwas, bei dem wir eine Kommunikation zustande bringen müssen mit all denjenigen, und das sind wir bei der Orientierungslosigkeit, weil sie kriegen es von zu Hause letztendlich, Rainer, nicht wahr, gar nicht vorgelebt zu sagen, du musst Rücksicht nehmen auf dein Umfeld, bei einer Gesellschaft. Ja, ich sehe, Frau Stapel, Sie sind am Winken, ich höre gleich auf.
Ich wollte nur sagen, ich würde mich gerne zu Wort melden.
Das habe ich so verstanden. Ja. Also, dass ich denke, wir müssen unbedingt Bögen schlagen zu einer Kommunikation, damit wir da ein gemeinsames hinkriegen, damit man auch sowohl in die eine Richtung sich mitgenommen fühlt, als auch die andere. Daraus wird in meinen Augen ein Schuh, so wie du, Rainer, das am Anfang schon gesagt hattest.
Als Frau Struktur möchte ich das nur mal glatt ziehen, damit keine Verwirrung herrscht. Nochmal eine zusammen, weil ich glaube, wir sprechen über zwei Stränge tatsächlich. Das eine ist das, was Sie gerade angesprochen haben, ist die Kommunikation. Also wie gehen wir miteinander um? Wie sind die Ansprüche? Und dann haben wir aber auch ein unterschiedliches Strukturthema in Unternehmen. Das ist das Prozessmanagement. Muss es jetzt irgendwie mehr ins Projektmanagement rübergeführt werden? Wir haben das Wissensmanagement. Was ist, wenn junge Leute viel gehen? Also ich glaube, wir haben zwei dicke Herausforderungen. Also einmal die strukturelle, ja, also auf der Prozessebene einfach, und einmal eben auf der Kommunikationsebene. Und wir haben natürlich auch nochmal die Tatsache, und das sollte man auch nicht unterschätzen, wir haben nicht so viel Nachwuchs zur Verfügung, gerade auch im Handwerk, wie es natürlich auch sonst die Jahre über war. Ja, wir haben mehr Berufe zur Verfügung. Alexander, du hast es vorhin schön nochmal ausgeführt. Wir haben viel mehr Auswahl. Das heißt, da fallen schon mal etliche bei weg. Wir haben viel mehr Menschen, die studieren gehen. Das steigt auch nochmal an. Das heißt, da flaut die Rutsche auch nochmal ein bisschen ab. Und insgesamt natürlich haben wir mehr Ältere als junge Leute, das kommt auch nochmal dazu. Das heißt aber auch für Unternehmen, und da bin ich gespannt, wie ihr das löst oder ob ihr da überhaupt mit angeht. Das heißt ja auch, die logische Konsequenz müsste ja auch sein, dass die Unternehmen ihre Abläufe auch ein bisschen anpassen. Also so Themen wie Bürokratisierung, das können wir uns ja in Zukunft überhaupt nicht mehr leisten. Dafür ist schlichtweg keine Zeit mehr da, oder? Wie löst ihr das? Und ich glaube, da bringt die junge Generation im Punkto Digitalisierung und den Skills natürlich etliches mit. Und ich glaube, das ist ein großes Fund, was ihr damit zum Tisch mitbringt, oder?
Dazu habe ich drei Punkte. Der erste Punkt ist, um da nochmal einzusteigen, was wir die Diskussion gerade auch war, wie sieht das jetzt mit den KMUs aus? Da ist es einmal so, wir aus der Schule heraus müssen Leistung bringen, Leistung bringen, Leistung bringen, Leistung bringen. Und nach dem Studium müssen wir Leistung bringen oder auch nach der Ausbildung. Wir kriegen für eine Leistung, kriegen wir eine Benotung. Das heißt, was ist denn, wenn wir dann auf einmal im Job sind? Im Job ist es so, wir bringen eine Leistung und kriegen wir dann eine Benotung meist? Oder sagen wir einfach, oder sagt dann der Chef mal, ey, hast du gut gemacht? Und haben wir dann eine Herausforderung, die uns irgendwo wieder, wo wir sagen, okay, da wollen wir irgendwie nochmal die Herausforderung annehmen und dann unser Lob einheimsen. Das passiert ja im Job und gerade im Handwerksbetrieb, wenn wir jetzt nochmal auf die Handwerker gehen, dass da gelobt wird, ist relativ selten.
Also Geld ist kein Leistungsausgleich?
Absolut nicht. Gut. Das muss man einfach an der Stelle sagen. Also wenn ich eine Krankenschwester mehr Geld gebe, ja, die für 20 Leute zuständig ist, ob ich der 1.000 Euro mehr gebe, das macht ihr Problem nicht weg, zu sagen, ey, du hast einen guten Job und ich schaffe irgendwie für dich Ausgleich. Handwerk ist nichts anderes. Und wir haben eine Herausforderung.
Stopp, ganz kurz, nur gerade bei den Krankenschwestern, denen wurde applaudiert bis zum geht nicht mehr und sie haben gesagt, wir wollen keinen Applaus und Anerkennung, wir wollen Geld. Klammer zu, war vielleicht ein, ich weiß, was Sie meinen, aber das wollte ich nur mal kurz gerade ziehen.
Also absolut, dass sie zu wenig verdienen jetzt noch und viele Krankenhäuser, die zu wenig bezahlen, definitiv, das hätte ich jetzt noch ergänzen müssen, das tut mir leid. Nur mehr Geld bringt irgendwann auch nichts mehr, wenn man nicht die Pflege für das, was man angetreten hat, irgendwann auch nicht mehr gewährleisten kann. Aber ich glaube, das ist ein Thema für sich, wenn wir das aufmachen. Und was ich damit sagen wollte, wir haben eine Herausforderung. Jetzt hat man den Handwerker, der fertig ist und sagt, okay, ich will diese Herausforderung ja, oder ich will neue Herausforderungen haben und bekommt vielleicht gänzlich nicht neue Herausforderungen. Sind ja auch die Generation, ich will es jetzt mal bewusst polarisieren, die Generation YouPorn oder YouTube bewusst, weil kurze Aufmerksamkeitsspanne und dann kurz irgendwie Input nehmen und dann irgendwas tun. Und immer kurz. Jetzt ist man so, man ist in der Arbeit und hat Routine. Oh, jetzt kommt Routine dazu. Okay, Routine ist natürlich dann auch etwas, was diese kurze Aufmerksamkeitsspanne natürlich total kaputt macht. Und wenn da keine zwischenzeitliche mehr Herausforderung entsteht, dann sagt man natürlich, blöd, oder? Dann wird es vielleicht schnell langweilig in dem Job und ich suche was Neues. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt, warum wir junge Leute, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem haben, ist natürlich Kommunikation. Kommunikation ist der Schlüssel, das A und O in jedem Team und in allen Sachen. Aber Innovation. heutzutage, wenn ich sehe, dass Handwerksbetriebe ihre Leute, sage ich mal, Dachdecker, der die Ziegel noch hochschleppt und ohne Unterstützung dabei zu bekommen, das ist für mich ein No-Go. Das ist dann auch, wo ich sage, das ist nicht mehr attraktiv. Was gibt es denn heute für kleines Geld? Es gibt heutzutage mechanische Exoskelette, die nicht aufgeladen werden brauchen, wo ich aber als Dachdecker, wenn ich so ein Ziegel hochschleppe, keine Gelenkschmerzen mehr habe. Ist innovativ, ist einfach anzubringen und hilft mir bei der Arbeit. Macht auch wiederum den Job Handwerker attraktiver, damit ich nicht mit 35 mit einem gebeugten Rücken laufe oder mit Rückenschmerzen und kann mich nicht mehr bewegen. Ne? Also die Innovation im Handwerk gibt es ja. Oder gibt mittlerweile einen LKW, der druckt den ganzen Gebäude. Dafür brauche ich auch nicht mehr Handwerk lernen, sondern bin dann eher der Informatiker, der das Gebäude fertig gedruckt nach Hause serviert. Und das ist so der Punkt 2, Innovation mit den jungen Wilden oder mit den jungen Menschen zu tun. Also dass man der Rebell und der Weise ist, egal, ob der Weise der junge Mensch ist oder der Rebell der junge Mensch ist. Es geht darum, mit einem Miteinander, die Kommunikation ist der Schlüssel. Und dann mit einem Miteinander Innovation voranzutreiben, auch in Handwerksbetrieben. Und das Dritte ist, natürlich ist es für uns auch irgendwann, gibt es vielleicht nicht mehr so viele Herausforderungen. Wir wollen auch mal andere Menschen kennenlernen. Wir wollen noch mal neue Strukturen kennenlernen. Und da verstehe ich aber auch immer noch nicht die Handwerksbetriebe. Wir haben so viele Tischler zum Beispiel Betriebe auch in Göttingen. Und da verstehe ich das nicht, warum man nicht sagt, okay, bevor wir die doch aus der Region verlieren.
Ja.
Und bevor wir sagen, okay, dann gehen sie in eine ganz andere Region, dann lasst uns doch ein Pool als Handwerker zusammenschließen und sagen, wenn einer mal wechseln will, dann lassen wir ihn bewusst wechseln und lassen ihn und geben ihn in das andere Unternehmen und nehmen von dem Unternehmen vielleicht einen Auszubildenden zu uns oder eine Fachkraft zu uns. Führt dazu, dass die Leute sagen, das Unternehmen, das hat mir sogar noch, als ich gehen wollte, gesagt, ich kann da und da hingehen und habe da und da die Möglichkeit, mich nochmal weiterzuentwickeln. Und am Ende komme ich wieder zurück und dann sage ich, okay, das Unternehmen hat mir nochmal die und die Sachen mitgegeben, jetzt können wir wieder Innovation vorantreiben. Und das macht dann wiederum Herausforderungen aus, das macht wiederum Kommunikation mit dem Unternehmer aus und aber auch einen Zusammenschluss von Unternehmern, die dieselbe Denke haben. Die sagen, okay, wir haben so wenig Arbeitskräfte am Markt, dann lasst uns doch wenigstens den Markt in unserer Region bündeln, weil die Arbeit, die gibt es heutzutage genug. Die muss man nur finden.
Also ich sage, kann ich echt dazu was sagen, weil ich habe ja, Rainer weiß es, diese Masterminds ja auch durchgeführt. Ne? Also meine Grundidee mit dem Mastermind war, pass mal auf, wir packen Unternehmer, die alle dasselbe Thema haben, zusammen einfach an einen Tisch und lassen uns gemeinsam eine Lösung erarbeiten. Simples System, für mich total logisch. Also bin ich raus und habe gesagt, komm, 10 Friseure oder 10 Bäcker oder, ne? Das Spannende, was jetzt aber passiert ist, und ich glaube, das ist die Herausforderung, da müssen Unternehmer tatsächlich umdenken und einfach mal den Kopf und den Mindset aufmachen. Nein, ich setze mich nicht mit anderen Friseuren an einen Tisch oder Bäckern oder weiß der Kuckuck was. Die klauen mir ja mein Konzept. Ich gebe doch nicht meine Strategien preis. Damit war ich völlig überfordert. Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass man so denken kann, statt zu sagen, wir haben doch ein gemeinschaftliches Problem. Also natürlich packen wir es an und wir bereichern uns gegenseitig. Die Zeit dafür war nicht reif. Erfahrungsgemäß ist sie das heute auch sehr, sehr schlecht. Es öffnet sich gerade ein bisschen. So ist es halt. Ne?
Ja, ganz kurz ergänzen. Genau das ähnlich sehe ich es ja auch. Wenn ich das Phänomen heute habe, sage ich, Menschenskinder, das ist ja toll, dass ihr euch da nicht öffnen wollt. Das finde ich ganz toll. Das ist ein Zeichen für mich. Euch geht es noch viel zu gut.
Ja.
Dann ist Totenstille. Und dann sage ich eben halt, passt auf, Freunde. Was passiert in den nächsten Jahren? Ihr habt jetzt die Möglichkeit zu handeln. In 2-3 Jahren, wenn die Exponentialität, erklär das kurz, was das ist, kommt, wir kriegen eine Geschwindigkeit. Es wird ja nie wieder so ruhig wie im Moment. Wir kriegen eine Geschwindigkeit. Da könnt ihr gar nicht mehr entscheiden, sondern ihr werdet entschieden. Und wir haben jetzt ich gucke ja immer so ein bisschen als Ökonom vom Außen, vom Großen ins Kleine. Wir haben jetzt durch Corona eine ganz hervorragende Ausgangssituation durch die Homeoffice und diese ganzen Sachen. Die Deurbanisierung findet jetzt statt. Wenn wir dies hier in der Region jetzt nicht nutzen, dass wir die Leute, die im Homeoffice sind, ich kenne so viele, die fahren jeden Tag vom Harz nach VW oder irgendwo hin, die sitzen jetzt 3 Tage zu Hause und haben ihr Häuschen im Grünen und genießen das. Wenn wir jetzt nicht die Talente ins urbane Umfeld holen, durch diese Deurbanisierung, dass die eben im Grünen arbeiten zu Hause und dann eben vielleicht auch in der Stadt arbeiten. Ja. Dieses ganze Thema nicht angehen, dann wird es schwer. Ich weiß nicht, was da noch passieren sollte, um das zu erkennen. Und natürlich kriege ich nicht hundertprozentig mit. Aber wenn ich 5, 6 Leute von 10 ins Boot kriege, dann habe ich nach einem Jahr habe ich 8 und irgendeiner bleibt halt bei den Ebriggestrigen.
Ja, verrückt. Also spannend, dass wir dasselbe Erfahrung gemacht haben. Und ich hoffe sehr, dass ihr ein bisschen dazu beitragt, dass sowohl das Mindset der Unternehmer ein bisschen sich öffnet und dass auch mehr junge Leute so engagiert sind, so schön reflektiert sind. Also es hat sehr Spaß gemacht, euch beiden da so zu erleben und so zu hören, dass ihr das zusammen anpackt. Das finde ich eine mega super Idee. Also vielen Dank dafür den Einblick.
Darf ich noch eine Sache vielleicht ergänzen?
Ja, klar. Weil
wir haben ja viel auch über Emotionen hier gesprochen. Und wir haben ja auch von uns Vieren hier gerade gemerkt, wie emotional dieses Thema halt auch ist. wenn man aber mal sehen will, was da eigentlich, wie das eigentlich abläuft und was macht man da genau? Wir haben es jetzt nicht abgesprochen, aber wir haben ja immer wieder auch Veranstaltungen in Göttingen. Wer jetzt als Zuhörer sagt, ich will mir das mal angucken und schicke da mal 2, 3 junge Leute hin. Wir haben 3 Plätze, die wir da eben halt auch kostenfrei hier über den Blog, die sich bei euch melden, das entsprechend weitergeben könnt.
Das ist toll. Das ist ein tolles Angebot. Vielen Dank, Rainer. Ich packe den Link mit dem Angebot direkt in die Shownotes mit rein. Super, das ist ein ganz tolles Angebot. Vielen Dank. Ja,
gerne. Also ich möchte mich herzlich bedanken, sowohl bei dir, lieber Rainer, als auch bei Herrn Karneburg, Frau Stapel, sowieso. Es ist immer wieder sehr nett, mit Ihnen zusammen hier zu sitzen.
Vielen Dank.
Mit diesen interessanten Gesprächen zu lauschen und sich geistvoll mit einzubringen, dass das dieses Mal auch wieder sehr geistvoll war, kann ich eigentlich von meiner Seite nur unterstreichen. Und ich finde, dass wir da jetzt eine Tür aufgemacht haben, die ich ganz gerne mal zu einem anderen Zeitpunkt noch mal wieder aufgreifen würde. Und Frau Stapel, wenn Sie damit einverstanden sind, dass wir irgendwann noch mal genau diese beiden, nämlich Rainer Gruse und den Alexander Karneburg, noch mal einladen, um mal zu schauen, was denn daraus so wird, in dem, was uns Corona bietet, in dem, was man unter Umständen überbrücken zwischen den Silberrücken, mögen sie 24 oder 84 sein, und der Möglichkeit, über ein Exoskelett eventuell auch noch bis zum 95. Jahr am Dachdecker arbeiten zu können. Es ist mir eine große Freude gewesen und ich freue mich tatsächlich auf das, was ich sowohl von Ihnen, Herr Karneburg, als auch von mir, Rainer, weiterhin hören darf. Liebe Frau Stapel, ich freue mich drauf, dass wir es tatsächlich umgesetzt haben. Und ich bin mal gespannt, was vielleicht aus dem Podcast als Rückmeldung kommen wird.
Bin ich auch sehr gespannt.
Vielen Dank für die Möglichkeit, hier sein zu dürfen und mit Ihnen beiden ein tolles Gespräch geführt zu haben.
Mir aber auch, ne? Dankeschön.
Ja. Oh, ich danke euch sehr. Genau. Vielen, vielen Dank und auf bald mal wieder.
Gerne. Alles Gute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Regiolanda und der Stapelfuchs GmbH. Bis zum nächsten Mal.